In dieser Episode sprechen wir über meine Abschlusszeit. Es geht um meinen Artikel in unserer Abschlusszeitung, wie man mich sofort auf Klassenbildern erkennt und wie ich um 23 Uhr im Garten einer Mitschülerin auf einem Liegestuhl liegend das kommunistische Manifest las. Etwas weniger entspannend ist der aktuelle Stand meines Forschungsprojekts. Wir sprechen über meinen Plan, trotz der 1,5 beinahe verlorenen Jahre Jugendforsch 2021 zu gewinnen. Und in der wissenschaftlichen Minute geht es um den Zusammenhang zwischen der schrecklichen Hochwasserkatastrophe und der Klimakrise.
20.07. 20.48 Uhr.
Nein, oder?
Oh.
Meine Uhr zeigt 53.
53? Dann geht eine von unseren beiden Uhren falsch. Das ist natürlich jetzt... Wir bewegen uns quasi in einem ungeklärten Raumzeitkontinuum. Spannend, das hatten wir auch noch nie. Ja, wir wollen zurückblicken ein bisschen. Hast du dir schon mal so ein, welches Zeitfenster wollen wir denn in Angriff nehmen heute, so was Rückblick angeht?
Denk was mal wäre so denn ungefähr zwei Vorschlag? Wochen, ne?
Du würdest sagen zwei Wochen?
Ja, das war ja, vor zwei Wochen haben wir doch den letzten aufgezeichnet, oder?
Ja, ich hatte gedacht, dass wir vielleicht... wenn wir heute mal mit dem Thema persönlicher Rückblick anfangen, dass wir mal so auf deine letzten Monate Schule zurückblicken, nochmal so ein bisschen. Ist das für dich okay?
Ja, aber halt eher kurz, weil die Regeln sagen ja immer die Zeit seit dem letzten Wochenrückblick.
Ja gut, wir finalisieren ja das dann in den Abschlussveranstaltungen und so weiter. Ich will nur, dass man versteht, was das für eine dann doch ja recht außergewöhnliche Situation war.
Ja, weil das eigentlich, gehört dann ja inhaltlich zu den letzten.
Ja, dann ist das super. Dann resümier du doch einfach mal so die letzten Monate, vielleicht das zweite Halbjahr der Schule und bis zum jetzigen Finale.
Also die Ausgangslage war eigentlich eher suboptimal. Einfach aufgrund des, ja, der politischen Spannung in meiner Schule, in die ich da ja verwickelt war. Aufgrund des Vorfalls mit dem Traktor, über den wir auch in der vorherigen Folge schon mal gesprochen haben. Und auch aufgrund der Lügen und Unwahrheiten, die daraufhin dann bezüglich des Vorfalls verbreitet wurden, begann das alles mehr als ungünstig. Dann war es aber glücklicherweise so, dass ich ja im Homeschooling war, beziehungsweise im Distanzunterricht war, was eigentlich aber eigentlich fast schon so wie Homeschooling war, weil die Konferenzen sehr, sehr oft nicht funktioniert haben und ich die Sachen dann halt alleine machen musste.
Ja.
Und das war eigentlich eine sehr positive Zeit.
Wenn ich da kurz eingreifend fragen war, weil das würde mich mal interessieren, wir haben uns ja immer mal wieder über den Distanzunterricht und wie der dann tatsächlich technisch umgesetzt wird. Ja. Bei deiner Schwester haben wir es ja dann auch ein bisschen verfolgen können. Wenn du nur das jetzt beurteilen würdest, mal unabhängig von der Situation, dass es auch nicht fair ist, dort eine Schule zu beurteilen, die dann vielleicht gar nicht die technischen Möglichkeiten direkt haben. Aber wie würdest du die Entwicklung betrachten? Hat sich das dann irgendwie positiv entwickelt und wer war dafür verantwortlich, dass es sich positiv entwickelt hat?
Frühling 2020, da ging ja gar nichts. Da wurde über E-Mails kommuniziert und es wurden ja teilweise LehrerInnen herumgefahren und haben die Sachen wirklich gedruckt ausgeteilt. Im Vergleich dazu hat sich natürlich schon verbessert, aber
Das muss man sich als Ausgangslage dann halt auch tatsächlich mal vorstellen. Und das ist ja gar nicht gegenüber den Lehrerinnen böse gemeint, dass einfach die Struktur so teilweise auch insgesamt nicht da ist. Teilweise aber auch bei anderen Lehrern halt auch vielleicht nicht das digitale Wissen in dem Umfang und die Möglichkeiten. Und ich weiß halt auch nicht, wie das rechtlich mit Mails ist, die dann, die bräuchten ja dann wirklich Beamten-E-Mail-Adressen eigentlich. Das läuft ja alles über Privat-E-Mail-Adressen, glaube ich, oder?
Ja, also
oder hat eure Schule
an unserer Schule gibt es jetzt auch dienstliche, aber das auch erst seit ein paar Monaten.
Okay, also ist das eventuell eine der Konsequenzen quasi. Okay, aber Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen.
Jetzt war es halt so, es gab schon in der Regel oder angedacht waren Videokonferenzen, die komplette Schulzeit umfassen. Das hat aber auch nicht funktioniert, weil es sehr oft eben Ausfälle gab und es hat sehr viel gehangen und Und vor allem zuletzt, wo dann nur noch ich im Distanzunterricht war und alle anderen wieder im Präsenzunterricht, haben sich halt auch nicht die Leute nicht mehr so drum gekümmert. Also dann hieß es halt, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, ja, dann habe ich jetzt halt frei oder mir wurden Aufgaben geschickt oder so. Aber es war eigentlich eine ziemlich gute Zeit, eine ziemlich positive Zeit, weil man konnte später aufstehen, hatte die ganze Anreise da nicht. Man hat hier natürlich immer alles da, kann nie was vergessen, kann am Laptop arbeiten, also ist auch mit Tippen schneller, kann die Pausen effizient nutzen, kann, weil man da weiterarbeiten kann. Und wenn man fertig ist, kann man die Zeit auch nochmal hier mit an Wochenendrebell weiterarbeiten oder so nutzen. Und wenn wir Aufgaben so bekommen haben, war es sowieso ideal. Vor allem die eine Woche, wo meine Klasse auf Klassenfahrt war und ich so Aufgaben bekommen habe, das war ja auch die Zeit rund um die Blogveröffentlichung. Das hat mir nochmal ordentlich Zeit verschafft, weil ich einfach alles bis auf nach die Blogveröffentlichung rausschieben konnte und dann selbst die Aufgaben immer deutlich schneller geschafft habe, als eigentlich angedacht war. Also eigentlich war der Distanzunterricht trotz der ganzen Störungen eine positive Zeit, die produktiver war als der normale Präsenzunterricht.
Hm. Und das lag nicht zwingend, das muss man fairerweise sagen, an den perfekt durchgestylten Digitalwegen, wie dann auch alles funktioniert hat, sondern eher, weil du ganz für dich das Modell schon immer als dein persönlich bestes Lernmodell eigentlich
betrachtet hast. Ja, ich hatte auch schon lange vor Corona in der 7. Klasse oder so, hatte ich mal recherchiert, wie die Gesetzeslage bezüglich wirklich richtig Homeschooling, also dass man sich das komplett alleine arbeitet, ist, weil das war mir tatsächlich immer so die liebste Option eigentlich.
Okay. Und kannst du das für dich erklären, woran das liegen könnte? Liegt das an dem Tempo? Liegt das an der besseren Konzentration, weil weniger Menschen da sind? Oder kannst du es für dich erklären?
Naja, erstens ist man dann ja hier zu Hause und halt nicht mit, es sind ja keine Fremden mehr jetzt seit ein paar Jahren, aber es sind halt, es hat keine Verwandtschaft. Hm. Und mit denen ist man halt doch sehr viel zusammen. Hm. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, dass ich eigentlich keinen oder zumindest keine großen Vorteile des Präsenzunterrichts sehe. Klar, man hat Leute, die man hat dann mit den LehrerInnen Leute, die man, wenn man mal was versteht, nicht versteht, sofort nachfragen kann, aber das ist bei mir doch eigentlich fast allen Fächern sehr, sehr selten, sodass ich denke, okay, das könnte ich mir vielleicht mit ein bisschen mehr Zeitaufwand doch selbst irgendwie arbeiten. Im Gegenzug spare ich halt extrem viel Zeit, weil ich, wenn ich schneller mit dann einfach mit Aufgaben fertig bin, oder weil ich auch, wenn es jetzt nur darum ging, mir die Inhalte selbst zu erarbeiten, müsste ich auch gar nicht so viel üben, sondern könnte halt einfach, ohne dass ich das verstehe und gut ist.
Mhm.
Und die Zeit könnte ich dann nutzen für Forschungszentrum, wo ich ja jetzt momentan gnadenlos zurückgefallen bin, oder auch für Wochenintervall, wo man ja eigentlich nie genug Zeit für haben kann. Das wäre schon, ich glaube, ich würde, selbst auch aus der Perspektive Bildung, wäre das letztlich der profitablere Weg.
Mhm. Wobei es mich ein bisschen sorgt, dass du insgesamt da immer so ein bisschen auch getrieben wirkst. So. Also so richtig, was heißt für dich zur Ruhe finden? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht das aus, wenn Jason so richtig zur Ruhe findet?
Wenn er zur Ruhe finden würde, ich weiß gar nicht, muss mal überlegen. Irgendwie so, ich glaube, das letzte Mal, wo ich richtig zur Ruhe gefunden habe, war unsere Osteuropa-Tour.
Okay.
Das war so zur Ruhe finden.
In welchem Moment bitte?
Ja, andauernd halt. Ja, viel in Zügen unterwegs.
Sicherlich nicht an der auf der Dreiviertelhöhe der Treppe, als wir oben auf den Hügel geklettert sind, um diese Kirche.
Ja, aber so diese 21 Tage als Gesamtheit einfach.
Ja, ja, das kann ich verstehen.
Ja.
Dass das etwas ist. Okay.
Da halt ist zu Ruhe finden geht halt bei mir nicht irgendwie hier so zu Hause oder so, sondern ich muss schon im Zug sein, aber momentan geht es selbst im Zug nicht, weil da immer eben Corona noch da ja immer noch eine Rolle spielt. Und es darf auch nicht so sein, dass ich währenddessen noch weiß, dass an allen anderen Ecken momentan eigentlich alles brennt. Also es muss auch schon eigentlich eine Situation sein, wo ich überall gut im Zeitplan bin, wo die ganzen Sorgen halt auch berechtigterweise nicht mehr da sind, und dann muss ich irgendwie unterwegs sein und dann eben Zeit haben, wo ich nicht unbedingt arbeiten muss. Das wäre zur Ruhe finden, aber das ist einfach, diese Konstellation, die gibt es halt in der Realität einfach nicht besonders oft.
Okay.
Alle paar Jahre vielleicht dann höchstens mal.
Aber man muss doch trotzdem in seinem ganz normalen Arbeits- und Lebensalltag, wenn wir mal eine Woche nehmen, okay, ja. Also eine Woche von Montag bis Sonntag, dann gibt es ganz, ganz viele Menschen, die so in etwa das Modell haben, sie arbeiten von Montag bis Freitag. Entweder hauptsächlich vormittags, mittags bis in den Nachmittag und gehen dann nach Hause und haben dort dann quasi entweder Familienleben oder sind Single oder was auch immer. Ja, das ist so ein sehr gängiges Modell wahrscheinlich. Ja. Dann gibt es viele, die haben vielleicht Dreischichtsystem, die arbeiten entweder in der Frühschicht oder in der Mittelschicht oder in der Spätschicht, oder es gibt welche, die haben nur Spätschichten. Also es gibt so ganz viele verschiedene Modelle, und wenn man die Menschen befragen würde, dann gibt es wahrscheinlich ganz viele, die in ihrem Job aufgehen, die das erfüllt.
Ja.
So wie dich vielleicht Forschungszentrum erfüllt, könnte man sagen. Ja, würde ich immer so sagen. Von der Aufgabe, so am Chaos zu forschen, ich glaube, dass das etwas ist, was dich so mit Freude füllt. Nicht immer, nicht in jedem Moment, können wir gleich in Detail drüber.
Momentan eher weniger, aber.
Können wir gleich in Detail drüber eingehen. Aber die das halt als sehr erfüllend empfinden.
Ja.
Aber es gibt ja auch Situationen, die man so einfach so ertragen muss. So, weißt du? Also so Momente im Leben, wo man sagt, okay, da muss man jetzt einfach so durch. Also zum Beispiel, wenn du aus dem Bus einsteigst und diesen riesigen Berg hoch musst bis zu dir nach Hause. Das sind so Momente, die man ertragen muss. Und wenn du jetzt grundsätzlich erstmal eine ganze Woche oder deinen, meinetwegen auch einen Monat, nimm dir irgendein Zeitfenster, unterteilen müsstest in wie viel Prozent sind Momente, wo es mich erfüllt? Und wie viel Prozent sind Momente, wo ich es einfach nur ertrage? Wie würde sich das aufteilen insgesamt? Was glaubst du?
Ich würde sagen 50-50.
50-50?
Ja.
Und du würdest Schlaf da mehr als das sehen, das hast du komplett rausgerechnet oder hast das auf eine Seite ganz teilweise
Schlaf habe ich rausgerechnet. Sonst wäre es ja, sonst würde ja das komplett verzerren. Schlaf ist ja nochmal ein Drittel der Gesamtzeit.
Okay. Und diese Momente, die dich erfüllen, sind aber keine Momente, die dir auch Ruhe geben, irgendwie so eine innerliche Ruhe oder so.
Nee, das ist, das lässt sich auch nicht immer so sauber trennen. Es gibt dann eben, vor allem eigentlich sind Momente, die mich erfüllen, sind auch Momente, wo ich von irgendwas getrieben bin, aber Momente, wo es dann einfach gerade gut läuft.
Dass du ein Vorwärtskommen spürst quasi. Also, was weiß ich, du sitzt vor deinem Forschungsprojekt und da muss dieser Rechner, der muss irgendwas berechnen und der berechnet das einfach nicht, weil irgendwas nicht stimmt und dann findest du irgendwie den entscheidenden Fehler in irgendeiner Formel oder irgendwie sowas und plötzlich funktioniert es. Also solche Schritte dann insgesamt.
Okay. Dann fährt man nach Hause und man denkt, er rechnet und dann fühlt man sich gut und fährt man den nächsten Tag hin und
hat sich gerechnet.
Genau.
Ja, und das hast du heute.
Ja.
Deswegen warst du auch so gut drauf vorhin. Ja. Denn bevor wir vielleicht dann wieder zurück zum Thema Schule oder Resümee Schule kommen, du bist jetzt momentan wieder in Volllast unterwegs, was das Forschungszentrum angeht, weil du versuchst, händeringend das aufzuholen, was Corona dir zeitlich genommen hat.
Ja.
Ja. Soll ich das mal so als Thema noch aufschreiben, dass wir da gleich noch drüber sprechen, oder willst du das jetzt gleich erzählen? Aber ich würde eigentlich ganz gerne das Thema Schule erstmal so in Ruhe zu Ende bringen. Ja. Okay. Wir waren beim Resümee der Schule und diese Entwicklung, diese Entwicklung des digitalen Unterrichts insgesamt und das grundsätzlich das eigentlich ein Modell ist, was dir so besser gefallen hat.
Ja.
Wie würdest du denn insgesamt, das würde mich mal interessieren, ich habe jetzt die Abschlusszeitung gelesen von eurer Klasse, wo so einfach aus den gesamten Jahren nochmal so unterschiedlichste Erlebnisse bebildert oder als kleiner Artikel beschrieben sind. Und da hast du auch einen Artikel geschrieben über deinen Autismus. Und fand ich ganz spannend, weil der Artikel knüpft eigentlich, er knüpft nicht, sondern er schließt eigentlich das ab, knüpft aber an eine Präsentation, die du vor 5 Jahren vor genau dieser Klasse gehalten hast, nämlich ziemlich früh in der ersten Woche, wo du so ein bisschen... Ja, erzähl einfach selber, was, wieso, weshalb, warum, vielleicht einfach nochmal zu dem Zeitpunkt.
Was jetzt war.
Die Präsentation damals, wie das zustande kam und wie das so aufgenommen wurde und dann vielleicht auch den Artikel jetzt zum Schluss so, dass man das so als eine runde Geschichte einfach mal kennt.
Kurzfassung, es hat alles, ich bin in die 5. Klasse gekommen, Großteil der SchülerInnen war neu, es hat alles nicht so gut funktioniert, es gab Konflikte, die ich darin begründet gesehen habe, dass die einfach keine Erklärung für bestimmte Probleme oder dass sie sich bestimmte Probleme und Dinge, die halt Probleme waren, nicht erklären konnten. Das war Thema bei der Autismustherapie. Dort kam der Vorschlag auf, dass ich im SOLE, also soziales Lernen heißt das, eine Präsentation darüber halte. Das wurde dann mit meiner Klassenlehrerin besprochen, die fand die Idee auch gut und dann habe ich eben eine Präsentation gehalten, in der ich erst aus wissenschaftlicher Perspektive das erläutert habe, die Geschichte des ganzen Asperger-Syndroms bzw. Autismus und dann eben auch für mich persönlich eingegangen bin, also dann auch die Behinderungen und Behilflichkeiten aufgezählt habe und das Ganze dann eigentlich beendet habe mit der soweit ja auch logischen Erklärung, dass jetzt nicht mehr die Entschuldigung, ich habe es nicht gewusst, zieht, sondern dass jetzt alle wissen auch, eine Erklärung haben, auch für mein Verhalten, und dass sie damit ja auch wissen, was mich stört, und dass ich damit jetzt auch, ich persönlich ja jetzt auch weiß, okay, wer das jetzt trotzdem noch tut, der tut das nicht aus Unwissenheit, sondern der tut das dann ja aus Gemeinheit, und das sind dann auch ja die Menschen, die ich dann ja als Arschlöcher bezeichnet habe.
Genau.
Und das hat auch eigentlich ganz gut funktioniert. Danach ging es erstmal bis zur 9. Klasse, also alles zwischen der 5. und 9. Klasse war weitgehend ohne Probleme.
Genau. Das war die Präsentation, die du damals gehalten hast, mit richtig von einem Flipchart-Board mit allem drum und dran. Und auf diese Präsentation hast du dich jetzt quasi bezogen im Abschlussklassenheft. Und ich habe im ersten Moment so gedacht, wenn ich einen Titel für den Beitrag hätte nehmen müssen, hätte ich ihn wahrscheinlich so genannt: Jason sagt das erste Mal Danke.
Aber ich habe nicht Danke gesagt.
Weiß ich. Aber du hast auf deine Art und Weise Danke gesagt. Das war wunderschön geschrieben, aber erzähl vielleicht einfach mal, wie es zu dem Artikel kommt und was da dran
steht. Ja, also es gibt da, kennt man wahrscheinlich, ich bin 10. Klasse, ich wechsle die Schule, wir alle wechseln die Schule, weil an unserer Schule kann man kein Abitur machen, und dementsprechend gibt es da halt so eine Abschlusszeitschrift für jeder Klasse, und da ist eben unsere Klassensprecherin, hat mich gefragt, ob ich nicht auch einen Artikel dafür schreiben könnte, und haben wir eigentlich relativ, also es sollte um meinen Autismus gehen und ja, natürlich auch in Bezug natürlich auf die Klasse und die Schulzeit, aber sonst keine konkreten inhaltlichen Bedingungen. Und ich habe dann halt auch nochmal quasi rückblickend verwiesen auf diese Präsentation, die ich dort in der 5. Klasse gehalten habe, also viele Jahre her, und bin dann grundsätzlich zum Schluss gekommen, dass das doch ganz gut funktioniert hat, und dass sicherlich auch dann der Umgang meiner Klasse damit eher positiv darauf eingewirkt hat, was ich auch so in den letzten Jahren geschafft habe, als negativ, und habe auch an einzelnen Stellen kritisiert und habe auch gesagt, auch zum Ausdruck gebracht, wo ich dann vor allem in den letzten Monaten relativ enttäuscht war. Aber insgesamt habe ich auch gesagt, dass ich mich, glaube ich, relativ glücklich schätzen kann damit, so wie es gelaufen ist, und habe es dann auch, das wäre dann wahrscheinlich der Dankeschön-Part, dass es dann irgendwann in meiner Rede zum Physik-Nobelpreis, sollten sie sowas vielleicht wie eine Fußnote oder so sein, und die wird durchweg eine positive sein.
Genau.
Ja.
Ja. War sehr, sehr, sehr schön geschrieben. Ich wusste das ja gar nicht, dass das Heft lag da mehr oder weniger zufällig, und ich habe mal so durchgeblättert, weil ich gedacht habe, vielleicht finde ich ein paar Fotos von dir, aber es waren viele Klassenfahrtfotos, da warst du gar nicht mit, ne?
Ja, ich habe, und auf den wenigen Fotos erkennt man mich dafür aber sehr gut.
Ja.
Weil ich stehe nicht so im Getümmel.
Ja, genau.
Ich stehe immer bei Gruppenbildern, 2 Meter abseits.
Bei Gruppenbildern muss man nur gucken, steht irgendwie jemand links oder rechts abseits, und dann weiß man, da ist der Sohnemann insgesamt. Stimmt, ja. Ja, und als ich gestern so rumgewühlt hatte in alten Gedanken, also ich hatte dieses Abschlussheft gelesen und habe mich dann nochmal so an die Präsentation erinnert, und wir haben das Flipchart, dieses DIN A1 Ding ja im Original noch da in deiner Erinnerungskiste, und dann hatte ich mir das angeschaut und habe dann so gestern so ein paar Podcast-Folgen dazu nochmal nachgehört und musste sehr, sehr, sehr lachen, denn in einer Folge vor, ich glaube, ungefähr 2 Jahren oder so, haben wir über dein Zeugnis gesprochen, und das war außerordentlich gut. Und du hast dann das für dich so analysiert, dieses gesamte Zeugnis, und hast dann so gesagt, ja, so, also es wird ungefähr so wahrscheinlich laufen, das wird alles eine 1 werden, aber sorry, also in Sozialverhalten, das wird, und in Sport, das kann ich euch jetzt schon sagen, da werde ich für meine 2 schon kämpfen müssen
insgesamt.
Genau so hast du es wortwörtlich vor 2 Jahren gesagt. Jason, du hast jetzt dein Abschlusszeugnis letzte Woche bekommen, wie sieht es denn mit den Noten aus?
Erzähl mal. Ja, Notendurchschnitt 1,1 und alles Einsen, außer Sozialverhalten und Sport.
Ja, wie kannst du dir das denn erklären, dass das in Sport nicht für eine 1 gereicht hat? Wie würdest du das einordnen? Ist das fair? Ja, oder?
Also habe ich in Sport nur eine 2 bekommen, weil ich hier 7 Tage lang an diesem Drecksvideo gesessen habe, das ich da zusammenschneiden musste. Da warst du ja noch dabei. Stimmt. 3-mal, glaube ich, komplett ausgerastet oder so.
Ja, stimmt. Oh ja, da erinnere ich mich.
Ja, das war echt eine ziemlich harte Woche. Und ich habe da eben so viel Zeit rein investiert und auch noch mit wirklich die noch Videoeffekte eingebaut und so, dass es gar nicht so aufgefallen ist, dass das vielleicht eher eigentlich gar nicht, jetzt rein aus sportlicher Perspektive gar nicht mal so gut war.
Und ja, wir haben gute Perspektiven genommen.
Genau, das kam und dann habe ich jetzt trotz Impfung, also vor wenigen Tagen, ich habe natürlich die Zeit, die auch von der Ärztin gesagt und empfohlen wurde, die habe ich natürlich abgewartet, aber dann musste ich für einen Tag in die Schule und musste laufen und da habe ich eben auch, das war wieder so ein Ausdauerlauf und das Coole ist halt, da kommt es wenig beim Sprint, da bin ich eher schlechter, weil da kommt es vor allem ja tatsächlich auf Kraft an, also auch auf sportliche Leistung, die einfach aus den Muskeln kommen muss. Beim Ausdauerlauf ist das anders, da geht es eigentlich nur darum, eine konstante Geschwindigkeit irgendwie zu halten und das kriege ich immer ganz gut hin. Deswegen habe ich da auch nochmal eine 2 geholt und dann mit 2 Zweien habe ich dann trotz Bundesjugendspiel Teilnehmerurkunde, habe ich es auf die 2 geschafft. Ja.
Aber das ist bei dir beim Ausdauerlaufen, das ist dann auch der pure Wille.
Ja.
Ne? Das heißt, da kommt dann irgendwann auch die Stelle, wo man merkt, okay, jetzt schmerzt es, jetzt muss ich da aber trotzdem durch. Ja. Wann schmerzt es? Kannst du das so auf so einen 1000-Meter-Lauf runterbrechen, irgendwie so ab der Hälfte oder auf dem ersten Meter oder keine Ahnung.
Ja, so Hälfte, letztes Drittel.
Okay.
Ja.
Okay. Und da liegst du zeitlich dann so auch im Mittelfeld?
Oberes
oder
Mittelfeld.
Da bist du oberes Mittelfeld, ja. Ne? Das denke ich mir. Das war bei mir sehr ähnlich. Ich war auf kurze Strecke auch sehr, sehr schlecht und habe dann meistens bin ich die 1000 Meter gelaufen. Was ist deine beste Zeit auf 1000 Meter?
Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube knapp über 4 Minuten.
Oh, okay. Okay. Nee, unter vier bin ich häufig gelaufen.
Aber das, unter 4 schafft kaum jemand bei uns.
Aber dafür war das das Einzige, was ich in der Schule vorweisen konnte.
Nee, wo ich...
Ansonsten gibt es da nichts.
Am besten bin ich tatsächlich beim Weitsprung. Da schaffe ich mal deutlich über 4 Meter.
Oh ja. Da schaffe ich, ehrlich gesagt, bin ich dort in der 10 ausgestiegen mit, ich glaube, fast 6 Metern.
Das schafft er. Bei uns schafft niemand über 5.
Also ich bin Minimum...
Irgendwie wirken deine Werte ein bisschen übertrieben.
Nein. Also ich bin mir sehr... Wir prüfen das. Wir gucken nach meinen Weitsprungergebnissen, beziehungsweise die Ergebnisse haben wir nicht da, aber man kann es wahrscheinlich über die Punkte und über die... aber ich bin definitiv, also ganz sicher weit über 5 Meter gesprungen.
Bei uns schafft keiner über 5 Meter. Niemand.
Das weiß ich. Werfen?
Werfen bin ich katastrophal. Ich hatte letztes Jahr mein bestes Ergebnis im Werfen aller Zeiten. Das waren 24 Meter.
80 Gramm oder 200 Gramm?
Ich glaube, bei uns ist es so, dass die Jungs mit 200 müssen.
Ja.
Ja.
45 Meter.
45?
45 Meter.
Gut, das schaffen dann bei uns mal
auch. 45 Meter, ich habe schon fast 40 geworfen in der 4. Klasse.
Nee, in der 4.
Allerdings mit einem leichteren Ball.
In der 4. war ich mal bei 12 oder so.
Da gab es aber auch mehrere. Also wir waren 3 oder 4 Jungs, die den Wurfball, dann musstest du über so eine Wiese werfen und am Ende der Wiese war eine Turnhalle. So, ich denke, Dachhöhe war so in dem Vordach. Ja. Vielleicht 2,60 Meter oder 2,80 Meter und da musste der Hausmeister im Anschluss immer unsere Bälle holen.
Ja. Nee, Werfen war ich sonst immer so bei 18 Meter, aber jetzt bin ich erst seit ein paar Jahren über 20.
Ja, aber auch da hast du dich entwickelt. Ich kann mich noch an deine ersten Bundesjugendspiele erinnern, wo ich dich gefragt habe, und wie hast du geworfen? 5 Meter? Und da habe ich gesagt, hast du genau 5 Meter geworfen? Ja, genau aufs Schild. Hast du genau auf das 5-Meter-Schild geworfen? Ja. Ja, großartig. Aber da musste ich sehr schmunzeln, dass du deine Noten quasi direkt angekündigt hast.
Ja.
Was ich in dem Abschlussartikel noch ganz spannend fand, du hast nochmal explizit so dieses Thema Autismus, Behinderung oder man hört ja jetzt auch immer häufiger, es ist auch eine Gabe oder irgendwie sowas, da war es dir nochmal wichtig, da nochmal eine ganz klare Einordnung zu treffen. Die haben wir hier so im Podcast, glaube ich, in der Deutlichkeit auch noch nie getroffen. Magst du das nochmal so ein bisschen für dich?
Ich weiß gar nicht, worauf du genau.
Du hast, das steht oben, oder wir holen den Artikel, das wäre natürlich, oder du veröffentlichst ihn im Blog. Das kannst du natürlich auch machen. Da gab es eine Passage, wo du ganz deutlich darauf verweist, dass Autismus eine Behinderung ist.
Ach so. Ja.
Und dass es da auch nichts zu mystifizieren gibt und so weiter, also wo du das wirklich nochmal sehr, 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 sehr klar einordnest insgesamt. Wie hat sich das denn in den letzten Jahren verhalten? Also du hattest ja am Anfang die Phase, wo du gesagt hast, manchmal sagen oder fragen die das und du weißt gar nicht, wie du das einordnen sollst, ob sie sich über dich belustigen oder ob sie es als Schimpfwort nutzen oder ob sie wirklich sich nur informieren wollen.
Ja, das gibt es eigentlich nicht mehr.
Das gibt es gar nicht mehr insgesamt.
Also es gibt immer noch diejenigen, die dann halt auch irgendwie, wenn sie jemanden kritisieren oder so sagt, irgendwie so, bist du behindert, die Frage, die gibt es schon noch, aber ich weiß auch mittlerweile dann, dass das dann halt einfach ja, eine diskriminierende Frage, eine diskriminierende Redewendung vielleicht so ist, aber auch schon dann, wie sie gemeint ist, also ich weiß dann, dass die das jetzt keine, dass sie das nicht wörtlich meinen, sondern dass sie halt einfach, ja, entweder keine Ahnung haben oder es ihnen egal ist. Aber es geht jetzt ja auch niemand mehr auf mich direkt oder so damit zu.
Okay.
Das gibt es eigentlich nicht mehr. Ja.
Das heißt aber, wenn das nicht direkt an dich adressiert ist, dann schreitest du da auch nicht ein. Nicht, weil es dir nicht wichtig ist, sondern weil du sagst, hey, ich habe da jetzt echt schon genug Fronten aufgemacht. Ja, das macht keinen Sinn mehr.
Das ergibt absolut keinen Sinn mehr. Das ist, also ich schreite wirklich nur ein, wenn, also entweder eben, wenn irgendwie andere betroffen sind und dann irgendwie rassistisch oder ja, auf andere Weise diskriminierend beleidigt werden, dann schon noch, aber ich überlege mir mittlerweile wirklich, also dann immer, aber ich versuche wirklich, es auf die absolut, auch auf das absolute Minimum zu reduzieren und überlege mir gut, dann wann ich mich einmische, weil ja, es ist halt wirklich, die Konsequenzen, die dann das, die das dann hatte, die waren wirklich nicht zu unterschätzen.
Okay. Ja, und dann bist du quasi das komplette zweite Halbjahr der einzige, nee, ich glaube zwei, neben dir noch ein Schüler, der dann auch, als der Präsenzunterricht wieder möglich war, im Distanzunterricht verblieben ist. Und dann wurdest du quasi per Tablet zugeschaltet und musstest hoffen, dass die Verbindung steht. Kann man das so zusammenfassen insgesamt? Ja. Und wenn das nicht geklappt hat, dann war das weder für dich noch für den anderen ein Problem, weil ihr relativ autark euren Stoff durchgeackert habt.
Ja.
Und das bei dir in der Geschwindigkeit, die immer dazu so, dafür sorgte, dass du eigentlich zusätzlich mehr Zeit hattest.
Ja.
Und über die Thematik sind wir eigentlich eingestiegen. Aber diese Zeit nutzt du eigentlich nicht zur Ruhe. Das heißt, man darf sich das bei dir nicht so vorstellen. Schule, kommt er um 14, 15 Uhr nach Hause und dann liegt er den ganzen Tag rum oder weiß nicht, was er tun soll. Sondern du bist den ganzen Tag eigentlich bis spätabends durchgetan.
Das war ja auch die Zeit kurz vor der Blogveröffentlichung. Da
ja, aber auch so jetzt, Jay-Z.
Also ja, jetzt ist es wieder Forschungszentrum.
Es ja, ist halt, deswegen sage ich ja, es ist ja immer irgendwas, ja, was dich unter Volllast hält.
So ist das nicht. Es gibt ja auch durchaus Zeiten, in denen, also ist jetzt ein bisschen her, aber es gab ja auch durchaus Zeiten, in denen es ein bisschen schon geregelter ablief. Also habe ich auch im Zug nicht immer gearbeitet. Aber ich war ja auch mal bei, eigentlich war es ja auch die Normalität, dass ich Montag, Dienstag bei meinen Großeltern war. Da habe ich normalerweise auch nicht gearbeitet oder nur sehr wenig. Es ging los mit der ersten Ausnahmesituation Blog. Das war halt einfach eine Phase, die dann länger gedauert hat, als ich erwartet habe, in der es einfach unglaublich viel zu tun gab. Und jetzt folgt da direkt die nächste Ausnahmesituation Forschungszentrum drauf. Und ich fürchte, es bahnt sich noch eine dritte Ausnahmesituation Wochenendrebell Teil 2 an, wenn wir nicht langsam anfangen zu schreiben. Aber das ist eigentlich, ich weiß, dass auch das auch nicht der Normalzustand sein sollte, aber das lässt sich halt so jetzt auch in der Form einfach nicht vermeiden.
Ja doch, du könntest zum Beispiel sagen, wir schreiben doch keinen zweiten Teil.
Nee, das, ich habe ja darüber nachgedacht, also ich treffe Entscheidungen ja nicht einfach so, sondern ich treffe sie sehr durchdacht und ich sehe das als insgesamt notwendigen Schritt. Also das ist keine Option, aus dem einfachen Grund, dass ich diese Entscheidungen ja nicht aus dem Nichts getroffen habe, sondern die immer sehr gut durchdenke. Und in dem Fall ist es wirklich ja, einfach notwendig. Es gibt auch keine andere Option, auch im Hinblick Spenden für die Nevin-Subotic-Stiftung und die ja auch immer mit dem sehr ernsten Thema dann der Wasserkrise verbunden sind. Und das ist eine Entscheidung, die wird rational getroffen und nicht auf Basis dessen, was man leisten sollte oder nun leisten kann. Und die steht dann auch nicht mehr zur Debatte. Dann steht nur noch zur Debatte, wie macht man das? Aber was notwendig ist, das muss erstmal getan werden. Und das ist definitiv notwendig. Und beim Forschungszentrum ist es genauso. Rational bin ich zum Schluss gekommen, dass es nicht möglich ist, ins Forschungszentrum zu gehen, ohne Impfung. Und dann im Nachhinein, nachdem diese Entscheidung getroffen und durchgesetzt wurde, dann muss man überlegen, wie kommt man aus dieser Situation jetzt wieder raus? Und das sind dann jetzt halt die Konsequenzen, die ich so tragen muss. Das habe ich auch immer gesagt, dass ich die trage. Und das meine ich auch so.
Okay. Nämlich sorgt das halt immer so ein bisschen, wo ich meine, ich habe oftmals ganz oder sehr, sehr häufig auch das Gefühl, dass du in Projekten aufgehen kannst. Also diese Erfolgsschritte, von denen du vorhin gesprochen hast, ich finde, man merkt die dann auch an, wenn irgendwas Positives ein Stück weitergegangen ist, dass dir das richtig gut tut insgesamt. Aber du bist halt parallel dazu in so vielen, ich will nicht sagen Baustellen, in so vielen Projekten eingebunden, die halt auch einfach viel Zeit, viel Aufmerksamkeit, viel Konzentration, viel Kraft, also ganz viele Dinge werden dort gebraucht, wo ich nicht weiß, ob es gut ist, wenn du in der Taktung, und das meine ich noch nicht mal altersbedingt, wobei man das natürlich schon mit zusätzlich als Rolle einschmeißen muss, ob das nicht ein bisschen viel ist alles.
Ja, ja, aber es ist halt notwendig. Und ich sage ja immer ganz klar, ich treffe diese Abwägung niemals, indem ich Dinge zusammenmixe, was ist notwendig und was ist realistisch, sondern ich entscheide nur nach dem, was notwendig ist und schaue dann, wie mache ich es irgendwie realistisch. Das ist das, so gehe ich bei Corona vor und so gehe ich auch grundsätzlich bei allen Dingen vor. Ja, das sagt sich dann immer leicht mit, ich werde mit diesen Konsequenzen leben, aber das ist eben das mit den Konsequenzen leben, dass man dann eben auch nicht zur Ruhe findet und dass dann jetzt auch solche Situationen eintreten.
Hm. Gut, du musst halt insgesamt schon bei allen Dingen, die du tust, berücksichtigen, dass auch du gewisse Kapazitätsgrenzen hast, was den Umfang angeht, den du dauerhaft stemmen und leisten kannst. Und da rede ich jetzt noch nicht mal einfach nur von gesundheitlichen Situationen oder so. Also das ist schon ein sehr, sehr großes Problem, sondern einfach, dass es auch psychisch mega belastend ist, eigentlich ständig diesen riesigen Haufen auf sich zurollen zu sehen und eigentlich nie so richtig Land zu sehen, den Kopf mal aus der Scheiße kurz rauszustrecken und zu sagen, so, wie sieht's denn jetzt aus? Mal so einen Schritt zurücktreten und mal so eine Art Bestandsaufnahme zu machen. Das gelingt dir relativ selten, weil du eigentlich ständig am Rackern bist.
Ja, doch, das gehört ja auch zu dem Forschungsprojekt dazu, immer wieder von Neuem zu gucken. Ich mache es ja nicht einfach so, dass ich sage, so, das ist jetzt der Plan und den arbeite ich dann stupide ab und verstricke mich dann da in die ganzen Probleme, sondern ich sage dann ja auch schon irgendwann, okay, das hat mich jetzt so zu viel Zeit gekostet, das bringt nichts, aufgeben, nächstes Ding. Das mache ich ja schon.
Das meine ich gar nicht, aber ich meine die Verhältnismäßigkeit. Ich meine, wir haben hier mal darüber gesprochen, da hast du mal einen Vortrag zugesagt für Fridays for Future und das verbindest du für dich persönlich dann auch mit einem Anspruch, den ich total schätze, den ich wirklich riesig wertschätze, dass es dir sehr, sehr wichtig ist, sowas immer sehr gründlich zu machen. Aber ist, also selbst die Organisatoren selbst, die hätten wahrscheinlich, wenn die gewusst hätten, was du da für einen Vorabaufwand betreibst, dann hätten die gesagt, nee, das wollen wir nicht. Ja, weil denen das sicher unangenehm ist. Aber
es hat sich gelohnt. Wird.
Ja, natürlich. Das ist, also da habe ich auch überhaupt keine Zweifel dran insgesamt. Aber es ist halt schon so, dass ich sage, du musst halt gucken bei den Dingen, die du tun willst. Und wenn du es gleichzeitig so viele sind, wie du deine ganz begrenzten Arbeitskapazitäten auch so aufteilst, dass du die größtmöglichen Fortschritte machst dann insgesamt. Verstehst du?
Das ist ja das, was ich auch immer tue.
Also du würdest sagen, in der Phase, wo das stattfand, ich meine, das war parallel zu dem Russland-Projekt. Schülerforschungszentrum war da noch eine Phase, wo man am Überlegen war, kann man jetzt gehen, kann man jetzt nicht gehen, wenn ich mich recht erinnere. Das war ja letztes Jahr im Sommer, glaube ich, ne?
Nee, es war später.
War das später schon?
Ja.
Aber jedenfalls war das ja eine Phase, wo es auch andere...
Ich bin nicht mehr hingegangen zu dem Zeitpunkt.
Bist du dazu nicht mehr hingegangen? Okay. Nee. Aber Blog war da definitiv ein Thema. Also es gab viele andere Projekte, die man hätte angehen können, aber du hast dich dafür entschieden, die Arbeit dort reinzustecken insgesamt.
Ja,
das ist dann eine bewusste Entscheidung.
Ja, das war richtig.
Die also wieder und einmal mehr nur für Papsi von außen gar nicht so logisch aussieht.
Ja.
Okay.
Das ist halt... Es ist gar nicht möglich, auch von außen dort die Entscheidung oder auch die Entscheidungen zu beurteilen, die ich treffe.
Hm. Okay. Dann würde ich sagen, dann ist das ein perfekter Zeitpunkt, um, wenn du jetzt mal ganz entspannt nach rechts greifst, dann kannst du aus deiner Malzbierflaschenhalterung ein frisch gekühltes Malzbier rausziehen.
Ja.
Du musst zugeben, das ist schon in seiner Gesamtschönheit schon ein bisschen beeindruckend. Oder nicht?
Naja, du hast eine Flaschenhalterung an einem Holztisch befestigt.
Ja.
Ja.
Das ist doch mega. Oder nicht? Wie oft ist uns hier schon
mal so Jugendforschtechnik gewinnst du damit nicht.
Nee, das ist ja auch nicht selbst gebaut. Das ist ja nur eine, ich glaube, das ist wahrscheinlich eine Flaschenhalterung von so einem Fahrradständer oder so. Aber die ist halt... perfekt für unser Malzbier. Und jetzt haben wir überhaupt, muss ich sagen, ich glaube, diese Umgebung hier tut uns gut. Wir haben die Kerze an, wir haben eine Malzbierhalterung, wir haben hier das richtig vorbereitet, wir haben diesmal sogar ein wenig Soundcheck und Test gemacht, damit wir eine gute Audioqualität erzeugen.
Ja.
Denn ich muss dir was beichten. Wir haben einen Fehler gemacht. Wir hatten ja vereinbart, dass wir uns bei Spotify abmelden.
Ja.
Was die Präsenz des Podcasts Radio Rebell dort angeht.
Ja.
Weil wir, nicht weil wir uns für besonders wichtig halten, sondern weil wir es für grundsätzlich wichtig halten, dass die Podcast-Szene schon eine bleibt, die sich so ein wenig ihre Unabhängigkeit wahrt. Und da können wir zwar nur einen sehr, sehr, sehr kleinen Beitrag leisten, der uns auch nicht so wehtut, aber wir haben da zwar vor Wochen mal drauf hingewiesen, jetzt habe ich das nach der letzten Folge abgeschaltet, heißt aber ja jetzt diese Folge, ne?
Ja.
Die werden ja dann die Hörer, die über Spotify gehört haben, schon gar nicht mehr hören. Das heißt, wir hätten eigentlich ja nochmal frisch ankündigen müssen. Das heißt, meine Überlegung, also das sind wahrscheinlich irgendwas zwischen 800 und 1000 Hörer, würde ich schätzen, die du jetzt quasi in dieser Folge weniger hast.
Ja.
Ja. Oder du musst halt allen Bescheid sagen, die du auf Spotify kennst und die uns über Spotify hören. Müssen wir eine Umfrage machen oder so. Oder jeder jetzige Hörer fragt einfach jemanden, ob er über Spotify Radio Rebell hört und wenn ja, dann empfiehlt er ihm eine gute Podcatcher-App.
Es geht auch.
Du warst gerade ganz vertieft in die Kerze, ne?
Nee, noch ein paar Inhalte.
In was?
In ein paar weitere Inhalte.
Du willst weiterkommen insgesamt, ja, oder? Ach so, ja, dann warum sagst du das denn nicht? Wir waren beim Chaos-Forschungsprojekt vorhin, dass du dich dort in die tiefsten Tiefen der Details stürzt mit allem drum und dran. Wie ist denn da der Stand der Dinge und was musst du da jetzt aufholen, in welcher Größenordnung und was ist das Ziel?
Nicht so gut. Also der Stand der Dinge. Es ist halt, also ich würde sagen, ich habe in 1,5 Jahren ungefähr das geschafft, was ich sonst in einem Viertel oder einem Dritteljahr geschafft hätte, normalerweise, weil einfach eigentlich, ich habe zweimal die Woche hatte ich hier Videokonferenzen einen ganzen Nachmittag lang und diese Videokonferenzen waren eigentlich nur da, um das zu klären, was sich jetzt eben dadurch ergibt, dass ich hier zu Hause bin. Und das war nicht die Zeit, die ich sonst im Forschungszentrum hätte investieren können, sondern das war zusätzliche Arbeitszeit, die dadurch entstanden ist, dass ich nicht da sein konnte. Und dann blieb eben immer nur relativ wenig Zeit am Rande, um wirklich das zu machen, was ich sonst im Forschungszentrum machen könnte. Und selbst das hat nicht so gut funktioniert, weil ich ständig auf irgendwelche Bücher warten musste, die mir zuschicken mussten oder Rechner, die dann nicht funktioniert haben, die dann 10-mal wieder zurückgeschickt werden mussten. Und also das hat alles einfach nicht so gut funktioniert. Und jetzt versuche ich halt, jetzt in den ersten 2 Wochen der Sommerferien möglichst viel nachzuholen, weil das ist die Zeit, in der ich auch sowieso noch nicht mit dir mitkommen kann, weil mein Impfschutz noch nicht vollständig ist. Und da hat sich auch der Leiter des Forschungszentrums nochmal Zeit genommen, um ein bisschen Theorie nachzuholen, die ich dann brauche. Und ich hoffe einfach noch, vor 1,5 Jahren hätte ich gesagt, okay, wenn ich mir überlege, wie viel Zeit ich jetzt noch habe, wie viel ich da schaffen kann, dann ist es eigentlich, kann beim Jugendforsch Bundeswehr wahrscheinlich schon 2020 landen. Und jetzt muss ich wirklich gucken, es wird richtig, richtig hart, da 2021 mit einer vernünftigen Arbeit in den Start zu gehen. Ich versuche alles, was ich kann, um das möglichst nachzuholen, aber selbst jetzt klappt alles noch nicht so richtig, so wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen muss man mal schauen. Ich habe auch schon viele, sonst bin ich immer jemand, der etwas immer doppelt und dreifach überprüft, nochmal auf andere Systeme anwandt, um wirklich 100% sicher zu sein, dass das so stimmt. Einfach allein schon aus dem Grund, dass es bei Chaosphysik immer besonders wichtig ist, auch das auf Systeme anzuwenden, die man schon kennt, weil man ja nicht beurteilen kann, ob ein Ergebnis, welches man auf ein chaotisches System anwendet, sinnvoll ist oder nicht, weil es geht ja gerade darum, das herauszufinden. Also die Einordnung ist ganz schwer, deswegen ist da wirklich penibel genaue Kontrolle sehr, sehr wichtig und da habe ich schon tatsächlich meinen Maßstab ein bisschen runtergeschraubt, um zeitlich noch rechtzeitig fertig zu werden. Ich habe die Genauigkeit runtergeschraubt, um zeitlich rechtzeitig fertig zu werden. Ich bekomme schon zusätzliche Rechenkapazitäten auf unserem Zentralserver im Forschungszentrum, um schneller rechnen zu können. Und trotzdem ist alles insgesamt noch eine sehr, sehr knappe Kiste.
Und du würdest sagen, oder es gibt keine Möglichkeit, das Projekt ist ja bei dir ein ständig laufender Prozess, einfach den jetzigen Stand einzufrieren und sich nur noch auf die Präsentation zu konzentrieren,
Ich habe noch keine brauchbaren Ergebnisse, mit denen ich irgendwie
trotzdem schon seit der letzten Variante oder Vorstellung, also das, was in Russland präsentiert wurde, kannst du doch eins zu eins auch jetzt für Jugend
vorstellen. Das reicht nicht. Das waren hier nur Zwischenschritte. Die gute Platzierung kam auch vor allem durch die Idee zustande, die ich präsentiert habe. Und noch keine von den Dingen, die ich da gezeigt habe, beweisen irgendwas bezüglich meiner Idee. Sie haben nur gezeigt, dass ich auf dem Weg dahin bin. Aber damit kann ich nicht zu Jugend forschen.
Okay.
Jugend forscht brauche ich Messungen, die diese Idee bestätigen oder widerlegen. Und davon bin ich noch Monate entfernt.
Okay, aber das war die Nummer, wo es eigentlich egal ist, ob du die Idee bestätigst oder widerlegst. Hauptsache, du hast ein Ergebnis.
Ja. Selbst ein negatives Ergebnis wäre in dem Fall, wenn da irgendwas Sinnvolles rauskommt, wäre das schon wirklich ein Wunder. Das würde schon reichen.
Das heißt aber, es könnte aber auch sein, dass du jetzt noch Monate in Arbeit in etwas steckst und am Ende kommt doch Scheiße raus. Das könnte passieren, dass da Ergebnisse rauskommen, wo du sagst, ja, damit kann ich jetzt so gar nichts anfangen.
Wenn ich alles richtig gemacht habe, kommt da entweder ein verneinendes oder ein bestätigendes Ergebnis raus. Beides wäre okay.
Okay, also der ganze Fall ist schon nicht auf, da ist wenig Spekulation
drin. Ja, aber es kann halt immer sein, dass man irgendwo was falsch gemacht hat. Und also eigentlich war es immer so, die ersten fünf, also eigentlich kommt irgendwas nicht Sinnvolles raus, dann muss man nochmal drüber gucken, man entdeckt Fehler, lässt man das nochmal laufen. Das kostet auch unglaublich viel Rechenzeit, weil es geht halt wirklich darum, ich simuliere momentan testweise die Bahn der Erde um die Sonne und ich simuliere dort teils Zehntausende von Jahre im Schnelldurchlauf, weil ich sehen will, dass die Eiszeiten auf der Erde werden verursacht dadurch, dass die Bahn der Erde über lange Zeiträume chaotisch ist und sich verändert. Und das funktioniert eben alle über mehrere 10.000 Jahre. Und das muss ich mit extrem hoher Genauigkeit nachrechnen, innerhalb möglichst kurzer Zeiträume. Und da braucht man selbst mit sehr schnellen Rechnern, also vor ein paar Jahren hätte man das völlig vergessen können, da hätte man sowas so mit privaten Rechnern gar nicht nachrechnen können. Und jetzt braucht man, für die Genauigkeit, die für mich erforderlich ist, ein paar Tage oder Wochen, um das durchzurechnen. Das ist halt kacke, wenn man dann da eine Woche rechnet und dann sieht man, okay, es kommt Mist raus. Ah, da ist ein kleiner Fehler, dann korrigieren, nochmal eine Woche rechnen. Okay. Das ist halt
und
einfach
das Rechnen kann ich mir so vorstellen, da ist ein Rechner und der rechnet eine Woche durch oder sind das so Etappenrechnungen über eine Woche?
Momentan war es so, dass es da ein Rechner war, der hat eine Woche durchgerechnet, wir haben ein Schild dran gepappt, wo drauf steht Finger weg und dann haben wir gehofft, dass was dabei rauskommt. Aber genau das funktioniert nicht, weil er eben immer abgebrochen hat wegen irgendwas. Und es war immer irgendein Fehler, den man vergessen hat und das funktioniert so halt einfach nicht. Und deswegen machen wir es jetzt so, ich habe eben jetzt nochmal Kapazitäten auch auf dem zentralen Server des Forschungszentrums bekommen. Die rechnen nochmal deutlich schneller und man kann mehrere Simulationen gleichzeitig rechnen. Das heißt, es fällt schneller auf, wenn irgendwo auch ein Fehler drin ist.
Ja.
Und das könnte ich mir nochmal ein paar Wochen ersparen. Aber da muss man mal schauen, ob das reicht. Das Ziel ist eigentlich, dass ich mit diesen ganzen Tests und Überprüfungen in der Mitte der Sommerferien, also in ungefähr 2,5 Wochen fertig bin. Also ich dann parallel, also während der rechnet, kümmere ich mich um die Theorie und perfekt wäre es, wenn ich in der Hälfte der Sommerferien mit der Theorie durch bin, wenn ich diese ganzen Simulationen abgeschlossen habe, da gute Ergebnisse rauskommen und ich dann direkt anfangen kann, das eigentliche Chaos-Pendel zu programmieren, dann könnte ich so Ende der Sommerferien fertig sein, dann hätte ich noch 2 bis 3 Monate wirklich für Daten sammeln und dann nochmal einen Monat für Präsentation. Aber das ist ein so eng getakteter Zeitplan, der muss genauso funktionieren, damit ich dann noch eine Chance habe.
Das heißt, es kann auch sein, dass du Ende der Sommerferien sagen kannst, Arsch ab, das war's.
Ja. Auch wenn jetzt nochmal wegen Corona irgendwas passieren, sollte da jetzt nochmal eine Mutation kommen, gegen die Impfung noch schlechter wirkt, oder sollten die Inzidenzen total hochgehen, keine Ahnung, in die 500 oder 1000er, dann ist es auch vorbei. Also es muss jetzt wirklich, es darf jetzt keine, es ist so viel schief gegangen, es darf jetzt keine weiteren Fehler mehr geben.
Und deine Präsenz ist da hauptsächlich jetzt notwendig. Warum? Oder warum ist das nichts, warum, dass man das Werkzeug, was du für deine Sachen brauchst, nicht einfach hierher holt?
Nein, den SFN-Server, den kann man nicht mal eben hierher holen. Das ist ein ganzer Raum voller Großcomputer. Okay,
ist das richtig? Das ist ja richtig groß bei euch, ja.
Und ich muss die eben bedienen. Ich muss gucken, dass die Rechnung richtig funktioniert. Ich muss die Rechnung einstellen, weil das kann niemand eigentlich dort, beziehungsweise es können schon viele, aber es geht halt um mein Projekt. Da weiß nur ich, was brauche ich jetzt, welche Messungen brauche ich. Man braucht immer so eine Art Fingerspitzengefühl dafür, welche Zeiteinheit man einstellt, wie groß man die Veränderungen zwischen zwei Simulationen macht, um da richtige Daten zu produzieren. Da braucht man einfach so ein bisschen Fingerspitzengefühl und muss in dem ganzen Thema so ein bisschen drin sein. Und ich glaube halt, das kann außer mir auch einfach so, weil das einfach ein sehr spezielles Thema ist. Und dafür muss ich da sein und auch für die, jetzt eben während die rechnen, kümmere ich mich ja um die Theorie und das bespreche ich ja auch mit dem Leiter des Forschungszentrums und das funktioniert eben tatsächlich in Präsenz auch deutlich besser, weil es ja unglaublich kompliziert ist einfach, auch für mich. Und das ist dann so schon schwer, wenn man da ist, das nachzuvollziehen, obwohl man da wirklich eine Tafel hat und man direkt Fragen stellen kann. Das wäre übers Telefon sicherlich beinahe unmöglich.
Okay.
Also es entscheidet sich jetzt definitiv in den nächsten Wochen, ob das mit Jugendforsch dieses Jahr was wird, ja oder nein. Und wenn nicht, dann wäre halt echt bitter, weil dann könnte ich erst mit 17 Jahren teilnehmen. Und das ist halt echt, naja.
Ja, du hast halt 2 Jahre verloren, ne?
Ja.
Das ist, du warst halt sehr, sehr, sehr früh dran mit deinem Projekt, sehr, sehr weit. Das war ja das, was dir immer wieder Vorteile auch verschafft hat. Und hast halt jetzt die Situation, dass du in Anführungszeichen sehr viel Zeit verloren hast, sodass die Ergebnisse dann immer näher natürlich auch an einfach etwas geraten, was vielleicht auch als altersgerecht angewandt wird oder so oder angesehen wird, oder?
Ja, also wenn es funktioniert, dann ist das immer noch, dann ist das besser, auch im Verhältnis zum Alter, besser als das, mit dem ich letztes Mal an den Start gegangen bin. Deutlich besser, wenn es funktioniert. Aber da war es halt auch so, beim ersten Mal war es so, das war kein so großes Risiko. Das waren tausende Messungen über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Wenn es nur 500 Messungen gewesen wären, wäre das auch gut gewesen. Und da kann man Schlüsse daraus ziehen. Jetzt ist es wirklich, da gibt es kein Zwischending, das funktioniert oder es funktioniert nicht. Wenn es funktioniert, ist das super, immer noch. Dann habe ich da wirklich gute Chancen, weit mitzukommen. Wenn es nicht funktioniert, dann muss ich aber eigentlich auch gar nicht erst an den Start gehen.
Okay. Irre. Irre, 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 irre. Ja, und dann wurden die, der Abschluss dieses Jahres noch, jetzt haben wir eigentlich schon, wir haben eigentlich mit dem Sommerferienbeginn, sind wir in die Thematik Chaosforschung, wie es da jetzt weitergeht. Wir haben bei Schulabschluss das Zeugnis. Wir haben noch gar nicht gesprochen über diese ganzen Abschlussveranstaltungen. Wir haben noch eine Abschlussklassenfahrt gehabt. Es gab noch verschiedene Abschlussbälle. Das ist in Corona-Zeiten für jemanden, der sich ansonsten eigentlich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche oder meistens 6 Tage die Woche zu Hause in der eigenen Wohnung nur mit FFP2-Maske bewegt hat, ja schon auch ein großer Schritt oder ein schwieriger Schritt gewesen.
Also ich habe für mich den Standard gesetzt, 14 Tage nach der ersten Impfung habe ich gesagt, ich bin dabei grundsätzlich bei Dingen, die draußen stattfinden, wo ich eine FFP2-Maske trage, wo ich mich teste und wo ich Abstand halten kann. Da bin ich grundsätzlich dabei. Wenn eines der Dinge nicht, also ich war nicht in der Schule, weil man da zwar Maske trägt, aber man ist drin. Ich war nicht im Forschungszentrum, weil man da eben zwar auch Maske trägt, es wird auch gelüftet und es müssen sich auch alle testen, aber ich müsste mit dem Bus fahren. Länger Zeit, da wäre ich dann auch drin und da sind eben auch nicht alle getestet. Und also immer wenn eine Sache nicht erfüllt war, habe ich gesagt nein. Und deswegen war ich auch nicht mit auf Abschlussfahrt, weil da hätte ich eben auch sogar ohne Maske mit Leuten im Zimmer schlafen müssen. Das geht gar nicht. Und bei den Abschlussveranstaltungen war ich immer dann dabei, wenn sie draußen stattgefunden haben.
Ja. Und das führte zu der kuriosen Situation, dass die tatsächliche Schulabschlussveranstaltung, die an der Schule, wo du dann als quasi Abgänger bist, in Corona-Zeiten eine Veranstaltung in der Turnhalle gemacht hat und es fürchterlich geregnet hat, es also auch keine Alternative gab, um nach draußen zu kommen.
Ja.
Und trotzdem hast du teilgenommen.
Das war wirklich Wahnsinn, was da passiert ist. Es war in der Halle, ich weiß nicht, wie viele SchülerInnen, aber deutlich über 100 SchülerInnen, mit jeweils zwei Begleitpersonen. Also wir sprechen von mehreren hundert, ich würde sagen über 500 Leute insgesamt.
Nein, so viel
doch,
war es nicht.
Doch, da kann man ja allein rechnerisch sich
nein,
schon,
nein,
das
nein,
kann
nein,
man sich doch schon ausrechnen.
Das waren weniger Schüler.
Es müssen mehr als 100 gewesen sein.
Es waren doch nur drei Klassen.
Nein, es waren noch nicht drei Klassen. Es waren allein zwei Gymnasialklassen, dann gab es die Real und die Haupt noch.
Aber die waren doch, von welcher Veranstaltung sprichst du denn jetzt?
Die waren alle da bei dieser Veranstaltung.
Ich rede jetzt von der Zeugnisübergabe, ne?
Da, in der Turnhalle das, genau.
Da waren alle da?
Ja.
Echt?
Also das rein zahlenmäßig müssen das Hunderte gewesen sein, ganz, ganz sicher. Und eben in einer Turnhalle, keine Maskenpflicht, Tests, ja, okay, die gab's. Aber es war eben auch keine Abstände. Also das war wirklich Wahnsinn. Also das lässt sich auch logisch nicht mehr begründen. Aber gut, es war so. Und ich habe zum Glück dann auch absprechen können mit meiner Klassenlehrerin, dass sie die Türen der Turnhalle öffnen. Also die Turnhalle hat einmal so eine Seitentür, da geht es direkt nach draußen.
Genau, so Notausgangstür ist das, glaube ich. Ne?
Und dass sie die öffnen. Und ich mich quasi an die Türschwelle setzen kann, mit Maske, sodass ich quasi zumindest einen ziemlich schlechten Blick, aber so einen Blick auf die Bühne habe und dann, wenn ich aufgerufen werde, kurz auch dann rein kann.
Ja.
Das hat auch eigentlich, ich habe am Anfang immer noch ein bisschen mit dieser Tür gekämpft, ich mir einfach einen Stuhl geschnappt habe und die dann, den da vorgestellt hat, damit die endlich offen bleibt.
Hm.
Ja.
Ja, da saßt du quasi in der Schwelle. Auf der einen Seite hat es geregnet wie aus Eimern. Drin war Veranstaltung mit Rückblicken. Und da lief unter anderem dann auch so eine Video-Dia-Show mit Bildern aus 5 Jahren insgesamt.
Ja.
Wo man dich auf den Bildern immer sehr, sehr schnell entdecken konnte.
Ja.
Ja, woran lag das?
Ja, entweder war ich gar nicht drauf oder es waren halt Gruppenfotos, wo ich halt immer deutlich abseits stand.
Ja. Das war auf dem Video so urig. Also ich hatte mich da so mittlerweile dran gewöhnt, dass ich das weiß eigentlich, dass das so ist. Das ist so bei mir so verinnerlichte Normalität, dass es mir erst dann wieder das erste Mal seit ganz, ganz langer Zeit bewusst aufgefallen ist, als man die Gruppenbilder gesehen hat.
Aber man hat schon gemerkt, dass ich unterdurchschnittlich stark auch repräsentiert war auf diesen Fotos. Ja,
das hat man auch gesehen, ja, stimmt. Das stimmt. Das lag aber nur daran, dass halt das Thema Klassenfahrt, was dich ja besonders geschmerzt hat, wo ihr ja wirklich auch lange mit dir gehadert hast, weil das grundsätzlich schon so ist, du hast es vorhin schon gesagt, dass du die Klasse nicht so schlecht erwischt hast, dass es insgesamt etwas war, wo du sagst, das war schon auch eine schöne Zeit, auch mit den Leuten, die dann so da sind insgesamt.
Ja.
Ja. Und das habt ihr dann am Schluss auch noch mit unterschiedlichsten Festivitäten dann doch irgendwo auch gemeinsam durchlebt. Das heißt, du hast es auch nochmal richtig partytechnisch krachen lassen bis in die tiefe Nacht.
Wie man es nimmt. Also ich habe vor allem auf dem Liegestuhl gesessen und im Garten das Kommunistische Manifest gelesen. Also wenn man das als krachen lassen bezeichnen kann, dann ja. Also es gab dann ja noch, bei der inoffiziellen Abschlussfeier war ich nicht dabei. Das war die nach dem offiziellen Abschlussabend, weil da kenne ich halt wirklich die Erzählungen. Da wurden schon Leute ins Krankenhaus gebracht, weil sie einen bedenklich hohen Blutalkoholspiegel hatten. Auch die Fotos und Videos, die dann durch die Klassengruppe da gingen, die sind wirklich nicht schön. Und da habe ich dann auch relativ früh gesagt, auch ohne Corona wäre ich da definitiv nicht dabei gewesen. Aber es gab dann eben nochmal, abseits davon, haben sie sich dann eben nochmal hat sich dieser Jahrgang eben nochmal verabredet draußen und da habe ich dann auch gesagt, okay, da komme ich, weil ich auch sowieso auf dem Rückweg quasi aus dem Forschungszentrum war und da komme ich quasi an diesem Ort, wo das stattfindet, vorbei, sodass ich gesagt habe, da komme ich dann und für einen Tag später hatte sich nur meine Klasse verabredet, da war ich auch eher skeptisch, sie haben dann auch gesagt, dass das auch draußen stattfindet. Und ich kann dahin laufen, also bin ich da dann auch nochmal hingegangen. Und das ging auch eigentlich beide Male. Es war jetzt nicht so schlimm, wie ich mir das vorgestellt hatte.
Und eine Mitschülerin hat zu dir gesagt, Jason, es gibt auch Malzbier. Ja, extra für dich quasi insgesamt. Ja, fand ich sehr, 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 sehr cool. Insgesamt, glaube ich, sehe ich das tatsächlich auch ähnlich wie du. Also ich glaube, dass es Zeit gebraucht hat, dass die dich kennenlernen und verstehen lernen vor allem.
Ja.
Aber dass das mittlerweile etwas ist, was wirklich, wo man sich, ja, wo es eine gewisse Form von Respekt, Anstand und vernünftigen Miteinander gibt. Ja, man muss da ja nicht unbedingt die absoluten Best Buddies werden auf allen Ebenen.
Nee, das wird bei mir, glaube ich, auch nie so werden. Aber ja, es war halt, es sind ja auch letztlich MitschülerInnen. Und das war bis auf die so Ende 9., Anfang 10. Klasse, da gab es eine Phase, die war schon sehr problematisch, aber ansonsten war es ja relativ positiv.
Okay. Jetzt haben wir einen schönen Rückblick gemacht, Jay-Z, und wir sind, wie wir es für den Wochenrückblick uns eigentlich angedacht haben, bei knapp unter einer Stunde.
Ja, aber es gibt noch eine wissenschaftliche Minute.
Ja, dann würde ich sagen, hauen wir die noch hinterher.
Ja, also es geht um die Hochwasser.
Okay.
Den Zusammenhang mit der Klimakrise, denn ich habe wirklich etwas gelesen, wo ich sagen muss, ey, da kann ich schon gar nicht mehr drüber lachen, weil das halt einfach, ja, also es gab tatsächlich eine Schlagzeile im Nordkurier und die lautet...
Nordkurier?
Ja.
Ja, okay, Jeezy.
Ja,
da kannst du auch Tischis
ich kannte die
zitieren.
Nicht, ich kannte diese Zeile vorher nicht, das klingt so total, das klingt ja erstmal so wie so, keine Ahnung, so eine Lokalzeitung wie viele andere. Ich kannte die vorher tatsächlich nicht.
Okay.
Aber da steht tatsächlich... Schuld an der Katastrophe war nicht der Klimawandel, sondern Starkregen.
Okay.
Ja, und da wusste ich halt auch nicht mehr so ganz, was ich sagen sollte zu. Aber ich habe dann, will jetzt einfach mal ganz kurz zusammenfassen, wie dort eigentlich die Lage ist. Denn es wird immer so getan, als sei das total die Raketenwissenschaft. Wie sei nun der Zusammenhang zwischen der Klimakrise und solchen Hochwettern? Das ist eigentlich... absolute Schulphysik, das kann eigentlich jede Person wirklich verstehen. Die Klimakrise arbeitet da eigentlich an zwei Fronten, an denen sie das verschlimmert. Die erste ist, Luft kann das Gas Wasserdampf, kann Luft aufnehmen. Und anders als bei CO2 ist es bei Wasserdampf so, dass die Luft immer nur eine begrenzte Konzentration an Wasserdampf aufnehmen kann. Irgendwann ist Schluss. Und diese Konzentration kann sich aber verändern, je nachdem, wie warm diese Luft ist. Warme Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen, kalte Luft weniger. Warme Luft ist ja auch oft feuchter, das kennen wir ja auch. Und konkret ist es so, pro Grad Celsius höherer Temperatur kann Luft 7% mehr Wasserdampf aufnehmen. Da ist ja völlig klar, unsere Erde hat sich jetzt um 1,2 Grad Celsius erwärmt, in Deutschland bereits um 2 Grad Celsius, überdurchschnittlich stark über den Landflächen. Da ist ja völlig klar, die Luft kann jetzt mehr Wasserdampf aufnehmen. Das bedeutet
ungefähr 14%.
Ja, ungefähr.
Ich habe es verstanden.
Wobei, es ist ja auch nur der Durchschnitt. Da geht es dann ja auch nur um die Luft tagsüber.
Und, okay.
Deswegen ist es, weiß nicht, wie viel genau es ist, aber der Zusammenhang ist ja erstmal relativ klar. Das heißt, es kann auch mehr abregnen.
Aha.
Und der zweite Punkt ist, dass der Jetstream, das ist ein global oder den ganzen Globus umspannendes Netzwerk an Luftströmungen, der verliert Energie, weil der Antrieb dieses Jetstreams ist eine Temperaturdifferenz, also ein Temperaturunterschied zwischen den Polen und dem Äquator. An den Polen ist es sehr kalt, im Äquator sehr warm und das ist quasi der Motor für dieses Strömungssystem. Das Problem ist aber, dass durch diese Eis-Albedo-Rückkopplung, also die Tatsache, dass schmelzendes Eis dafür sorgt, dass der Boden mehr Wärme aufnimmt und das wiederum sorgt für schmelzendes Eis, also so eine Kettenreaktion, erwärmt sich die Nordpolarregion deutlich schneller als der Äquator. Und das bedeutet, die Temperaturdifferenz zwischen dem Äquator und dem Nordpolarregion, die sinkt. Weil quasi beides erwärmt sich, aber die Nordpolarregion holt quasi auf, weil die sich schneller erwärmt. Deutlich schneller sogar. Dreimal schneller als der globale Durchschnitt. Und dadurch wird eben dieser Motor schwächer und der Jetstream verliert an Energie. Und das sorgt dafür, dass Tiefdruckgebiete und auch Hochdruckgebiete, also allgemein Wetterlagen, die Regenmassen dann mit sich bringen können, dass die träger werden. Das heißt, die bleiben länger an einem Ort. Und damit hat die Klimakrise natürlich quasi zwei Waffen und die beide kombiniert führen dann zu solchen Katastrophen. Erstens enthalten Tiefdruckgebiete jetzt mehr Wasserdampf, der abregnen kann. und zweitens bleiben sie länger an einem Ort. Und das führt dazu, dass solche Katastrophen, wie jetzt hier die auch die Hochwasserkatastrophe es ist, dass die häufiger werden. Dass da ein Zusammenhang zwischen der Klimakrise und diesen Szenarien leider durchaus gibt.
Okay. Dieses Phänomen der Trägheit, lässt sich das grundsätzlich auf alle Wetterphänomene übertragen? Also jetzt auch so Hurricanes und sowas, dass die sich heute langsamer über Bereiche bewegen als noch vor vielen hundert Jahren oder so? Kann man das so sagen?
Bei
so
Hurricanes bin ich mir nicht sicher, ob sie sich langsamer bewegen, aber bei Hurricanes beobachten wir tatsächlich, dass sie langsamer an Energie verlieren, auch wenn sie es auf Land treffen. Also sie schaffen es weiter ins Landesinnere.
Ah, okay.
Das ist, aber da kommen ja auch nochmal andere Faktoren hinzu, die dafür sorgen, dass sie auch allgemein stärker werden. Oder ist ja noch ein anderes Thema. Also es gilt tatsächlich genauso auch für Hochdruckgebiete. Also grundsätzlich kann es auch für Hitzewellen und andere Extremwetterlagen gelten. Dass es durchaus so ist, dass aktuell ist es dann immer so, dass so eine Hitzewelle dann mal für ein paar Tage richtig heftig ist. In Zukunft können wir auch durchaus in Europa dann mal mit Hitzewellen rechnen, die so einen ganzen, die dann auch mal so einen Sommer auch mal bestimmen. Und dass wir dann wirklich auch über mehrere Wochen oder Monate hinweg Temperaturen haben, wo auch Menschen sterben dann. Das ist alles andere als auszuschließen. Und eben auch solche Hochwasserkatastrophen. Und verschlimmert wird das alles ja auch dadurch, dass wir immer mehr Flächen versiegeln, dass wir also verhindern, dass Wasser auch versickern kann. Also es ist einfach eine Vielzahl an nicht besonders intelligenten Umgang mit unserer Umwelt, die dort zusammenkommen. Und die führen dann zu solchen Katastrophen, die ja nun auch leider ziemlich viele Menschenleben dann auch kosten.
Ja gut, das sehe ich alles sehr optimistisch. Das wird Kanzler Laschet sofort beheben, die Problematik.
Ja, er hat ja den Katastrophenschutz in Nordrhein-Westfalen erst zurückgefahren, 2019.
Ist das so?
Ja.
Ja? Der Mann hat ein Händchen, ne? Er sollte Kanzler werden. Hm. Ja. Gut, Jason, es war mir wieder ein außerordentliches Vergnügen. Und was wir auf jeden Fall öfter machen, wir machen so diese gemütliche Schiene hier mit der Kerze an und der, ich finde die neue Malzbierhalterung, also auch wenn du sagst, ja, ich erreiche damit nichts Großes, ich finde es einfach mega, mega chillig, ja, das hier so gemütlich rausnehmen zu können. Wir machen heute keine Malzbiertaufe, weil ich ehrlich gesagt nicht geguckt habe, was Neues Steady-Unterstützung angeht, beziehungsweise ich weiß, dass es die Steady-Unterstützung, die es gab, definitiv eine Steady-Unterstützung ist, wo wir sowieso eine eigene Folge mit einem eigenen Thema aufnehmen müssen und da dann die Taufe machen können. Das heißt, heute können wir gar keine Taufe machen. Wir können nur schon mal darauf hinweisen, dass unser, wenn wir es schon bei Spotify versaut haben, dass wir mit dem Newsletter umziehen werden. Also wir werden über, das lief in der Vergangenheit über Mailchimp, das wollen und können wir so auch nicht mehr so richtig machen. Das heißt, es wird einen neuen Newsletter geben, den wir dann über Steady dann auch in einer gewissen Regelmäßigkeit, nämlich einmal die Woche versenden. Hilft einerseits, weil wir dort in den Newsletter vermutlich dann auch die Sachen reinpacken, was so in der Vorwoche passiert ist oder grob zusammenfassen, aber auch nochmal Verlinkungen zu Podcast-Folgen und so weiter und so weiter. Hast du noch ein schönes Abschlusszitat parat, mal so eben aus der Hüfte? Mach dir keine Sorgen.
Ah ja.
Und Nordkurier ist wirklich etwas, das ist vielleicht ein schöner Abschluss. Nordkurier, auch wenn du da schon, glaube ich, drinne standst.
Was?
Ich glaube, der Nordkurier hat einen kleinen Bericht über das Wasted in Jamen gemacht. Der Nordkurier sitzt nämlich überwiegend in Mecklenburg-Vorpommern. Und deswegen kann ich auch nur sagen, Nordkurier einfach gar nicht lesen, sondern dann lieber gucken, dass man die Mecklenburg-Vorpommern-Variante des Katapult-Magazins abonniert, kauft, unterstützt, in welcher Form auch immer. Kann man einfach mal googeln, Katapult-Magazin, gegebenenfalls in der Variante, in der Regionalvariante Mecklenburg-Vorpommern, oder halt grundsätzlich einfach mit diesem Medium beschäftigen. Gibt auch guten Journalismus.
Ja.
Schluss für heute.